Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkel Cool trifft, dem Format hier bei Orkel Cool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und na klar, so war es auch heute. Ich habe eine alte Einladung erneuert, denn eigentlich wollte ich Chiara Hufnagel schon vor 2 Jahren vor diesem vor dem Sprechgerät sitzen haben, hat aber nicht geklappt, lag an mir. Er hatte damals mit schwierigen Internetproblemen zu kämpfen. Jetzt aber haben wir es nachgeholt. Und es war ein wunderschönes Gespräch, das uns führte durch Chiaras wendungsreiche Biografie. Ich glaube, viele, die heute zuhören, werden sie kennen als Redakteurin, als Person, die regelmäßig vor der Kamera von Rocket Beans zu sehen war. Dort ist sie mittlerweile nicht mehr. Jetzt ist sie Vollzeitstreamerin auf Twitch und spielt dort vor sehr, sehr vielen Menschen sehr versiert Videospiele. Sie macht noch hier und da andere Dinge, sie tritt auch als Moderatorin auf und ist auch sonst zu buchen als freie Moderatorin, als freie Streamerin, sagt man das, freie Streamerin, ich weiß nicht, aber sie streamt, genau. Und hat dabei noch einen ganz spannenden Meilenstein ihrer Vergangenheit mit im Schlepptau, wenn es um ihre Person geht, nämlich sie hat lange Jahre und viele Jahre hochprofessionell ge-E-Sportlert. Sie hat vor allem Call of Duty auf allerhöchstem Niveau gespielt. Sie hat in verschiedenen, Rangligen-Matches teilgenommen. Sie war bis zuletzt sogar Mitglied der Nationalmannschaft der Frauen. Und sie hat bei einer englischen Mannschaft mal mitgespielt und sie hat sogar kurze Zeit lang als Managerin selbst ein E-Sport-Team unterstützt und mit aufgebaut. Und das ist super spannend, weil das heute eigentlich kaum noch eine Rolle in ihrem Leben spielt, damals aber schon vor vielen Jahren. Und deswegen war es für mich Grund genug, gemeinsam mit ihr mal in diese Vergangenheit hinabzutauchen und mal nachzufragen, Mensch, wie kam das denn damals so? Wie war das denn damals so? Und warum bist du heute nicht immer noch E-Sportlerin im Fachbereich Call of Duty? Andere Menschen, die hier schon längere Zeit zuhören, werden außerdem eine große Neuerung feststellen. Es wird nicht mehr geknarzt und geknarrt im Hintergrund. Diejenigen, die neu zu diesem Podcast dazugestoßen sind oder, nicht jede Folge hören, den muss ich mal kurz aufklären. Und zwar in den letzten Folgen gab es immer wieder im Hintergrund ein vornehmes, zurückhaltendes Knarrer zu hören. Und dieses Geräusch, das war mein Schreibtischstuhl. Ich hatte mir vor einiger Zeit einen neuen Schreibtischstuhl gekauft, nachdem der davor ziemlich Mist war. Und dann stellte sich heraus, derjenige, den ich dann jetzt gekauft hatte, der war auch Mist. Der war viel zu klein, der hat geknarzt, die Rückenlehne hat direkt in die Schulterblätter reingeschossen. Und dann habe ich es einige Wochen, nee, ich glaube, es waren sogar Monate, versucht auszuhalten und mir schön zu reden und schön zu sitzen. Habe dann aber gemerkt, nee, so funktioniert das nicht, es muss Abhilfe her und habe jetzt einen ganz neuen Schreibtischstuhl gekauft, ich bin hochzufrieden. Der Knaller ist, das Ding hat sogar eine Nackenlehne, das heißt jetzt in diesem Moment, wenn ich zu euch spreche, muss ich 0% Eigenanteil aufweisen, um meinen Nacken hochzuhalten, das wird alles von diesem Stuhl erledigt und auch sonst ist es einfach ein wahnsinnig gemütliches Ding. Ich bin damit schon einmal quer durch Hamburg gefahren, einfach nur, um es der Welt zu zeigen und jetzt mache ich das hier am Mikrofon auch noch. Also, das ist was ganz Tolles. Ich freue mich gar sehr, dass ich diesen Sitzersatz jetzt hier habe. Der alte Stuhl wird verschenkt. Da wird sich noch jemand drüber freuen, der nicht jeden Tag Podcasts aufnimmt und deswegen nicht auf eine möglichst leise Geräuschkulisse angewiesen ist. Für mich war es der falsche. Und jetzt aber, ich bin wirklich hochzufrieden. Der Zusammenbau war wieder eine Plage vor dem Herrn. Unglaublich. Es waren mehrere Schrauben beschädigt, die musste ich dann zurechtbiegen und irgendwie in dieses Kunststoff reindrücken. Es hat funktioniert, es quietscht nicht, es knarrt nicht. Er hält momentan das, was er verspricht, nämlich mich. Und damit bin ich sehr glücklich. So, das wollte ich nur erzählen, falls alle Menschen da draußen nicht bereits Sorgen gemacht haben um Trommelfell und Sitzunterfläche, ist jetzt wieder alles gut. Ich bin sehr glücklich und kann euch damit voller Kraft und Entspannung reinschicken in diese Folge, in dieses Gespräch, dass ich führen durfte mit Chiara Hufnagel über ihre Leidenschaften früher, ihren Job heute und allem, was so dazwischen liegt. Oh mein Gott, ich habe jetzt plötzlich so einen Puls, weil ich jetzt weiß, dass um 14 Uhr hier das Internet gekappt wird. Okay, einen Moment. So, ist das denn heute ein sehr voller Tag von dir? Also vielleicht hast du ja sonst gar keine Termine und nur der eine direkt im Anschluss oder ist das nur quasi das obere Viertel von dem Eisberg und darunter treibt noch ein restlicher Tag voller Arbeit?
Nee, bei mir ist es so, dass ich um 14 Uhr den Stream anmache. Also eigentlich wäre es um 15 Uhr eingeplant gewesen, aber jetzt wurde ich gefragt, ob ich auch eine Stunde früher kann. Und dann dachte ich mir, ja, das kriegen wir doch hin. Und ja, und dann erwartet mich noch ein neuer Game Release, auf den ich mich schon sehr lange freue, nämlich Pharao. Das habe ich als Kind super gerne
Nein.
gespielt. Und da kommt jetzt
Ja.
eine Neuauflage. Also eigentlich ist es das alte Spiel, aber mit neuer Grafik und einem neuen Grafikstil.
Ich habe es auch tatsächlich mir ganz groß auf meiner Wunschliste schon notiert, auch damals viel gespielt und jetzt sehr neugierig auf diese Neuveröffentlichung. Und das ist ganz spannend, dass wir jetzt direkt schon bei diesem Thema Twitch sind, weil ich habe, wenn du dich erinnern kannst, eigentlich hätten wir, wenn alles geklappt hätte, vor allem auf meiner Seite, schon viel früher uns mal hören sollen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, im Mai 2021 hatten wir zuletzt miteinander gesprochen und da bin ich ja dann abgesprungen, weil mein Internet damals, wenn du dich noch erinnern kannst, wahnsinnig problematisch war. Das war noch, als ich da habe ich schon in Hamburg gewohnt, aber das war noch ganz frisch quasi, als mein Router noch um sein Leben kämpfte. Und dann habe ich die Notizen geöffnet von damals, die ich damals geschrieben habe, um mich auf mein Gespräch vorzubereiten. Und da bin ich auf einen ganz spannenden Punkt gekommen, der so ein bisschen berührt, was du gerade von deinem Nachmittag erzählt hast. Und zwar damals, also im Mai 2021, war es ganz frisch, dass du einen Tweet geschrieben hast, in dem es sinngemäß hieß, dass im Juni dieses Jahres, also 2021, deine Zeit bei den Rocket Beans enden wird und du dich in neue Abenteuer wagst. Weißt du noch, wie das für dich damals war, diesen Tweet zu schreiben? Da warst du ja immerhin zu dem Zeitpunkt schon, wie gesagt, 2 Jahre bei Rocket Beans unterwegs.
Ja, also es war für mich befreiend, weil diese Entscheidung ja eigentlich schon im Februar, April feststand und ich nur darauf gewartet habe, bis ich das twittern kann, weil in dem
Ja.
Tweet, glaube ich, auch stand, dass ich mich entweder selbstständig mache, aber auch offen bin für andere
Ja.
Herausforderungen. Also wenn jemanden sucht, freiberuflich oder festangestellt, kann man mich gerne anschreiben. Und ich musste feststellen, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich das so gemacht habe, dass das tatsächlich super hilfreich ist, weil man tatsächlich viele Anfragen dann kriegt, ohne Bewerbungen schreiben zu müssen. Und ich hasse es, Bewerbungen zu schreiben. Ja, und ja, wie gesagt, dementsprechend habe ich mich total darüber gefreut, dass ich diesen Tweet endlich mal rausballern kann. Und das waren so meine Gedanken.
Hattest du damals schon im Hinterkopf, dass es vielleicht auch in die Richtung gehen könnte, die es ja jetzt genommen hat? Also im Grunde Vollzeit-Streamerin und hier und da auch noch Moderationsarbeit, aber vor allem ja eben als Streamerin beruflich tätig zu sein. War das damals schon im Hinterkopf oder war das sowas, was sich, wie sagt man, along the way quasi ergeben hat?
Ich wollte nie Vollzeit-Streamerin werden. Also
Wirklich?
auch als ich gekündigt habe, war das nicht vor dem Hintergrund, dass ich jetzt Vollzeit streamen möchte. Ich glaube, viele Leute glauben das, dass ich Rocket Beans verlassen habe, weil ich jetzt meine eigene Streaming-Karriere starten wollte. Ist absolut nicht der Fall. Ich mag es gerne, in Teams zusammenzuarbeiten. Ich wollte eigentlich hauptsächlich eben mal ausprobieren, selbstständig zu sein. Ich bin jemand, ich habe immer so verschiedene Ziele im Kopf und möchte immer unterschiedliche Dinge ausprobieren. Und viele von diesen Sachen habe ich schon getan. Ich wollte im Gaming-Bereich arbeiten, im E-Sport habe ich auch schon gemacht, Videoredaktion habe ich gemacht, und Videogame-Redaktion auch. Ich wollte mal in die PR reingucken, habe ich auch gemacht. Und das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, war selbstständig zu sein. Und ja, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Habe ich aber grundsätzlich nicht direkt gemacht, denn nach Rocket Beans hatte ich einen Teilzeitjob, weil ich nicht sofort ins kalte Wasser springen wollte. Also habe ich so 3 Tage
Sehr klug.
gearbeitet und dann die restlichen Tage genutzt, um dann zu moderieren oder halt Videocontent für YouTube-Kanäle zu machen. Und das lief dann auch recht gut und es hat mir auch so viel Spaß gemacht, was habe ich dann gemeint habe. Okay, 2022 ist jetzt das Jahr, wo ich komplett 100% selbstständig bin. Und da hatte ich dann auch eine Agentur gefunden, so eine Influencer-Agentur. Und plötzlich kam über Twitch irgendwie mehr Geld rein durch Partnerschaften und Placements, als durch das Selbstständigsein in Form von redaktionell oder moderativ arbeiten, dass ich dann irgendwie da reingerutscht bin. Also ja, jetzt bin ich irgendwie Vollzeitstreamerin. Aber klar, ich mache trotzdem noch sehr viele Dinge neben des Streamings.
Ja. Ja. Ich glaube, warum auch einige Menschen, kann ich mir vorstellen, zumindest gedacht haben, sie macht sich natürlich jetzt selbstständig, um vor allem beruflich dann zu streamen, eben weil du vor der Kamera eben so gut agieren kannst. Also ich habe auch damals immer, wenn ich dich so zufällig quasi im Vorbeizappen erwischt habe, fand ich das immer super nett, dir zuzuschauen, wie du so entweder mit den anderen gemeinsam oder auch alleine bei den Rocket Beans gestreamt hast oder vor der Kamera warst insgesamt. Und ich kann schon verstehen, dass dieser Gedanke naheliegend war. Und umso kurioser finde ich, dass du das offenbar gar nicht so als Priorität vorhattest. Kannst du dich zurückerinnern und erklären, warum das gar nicht das Ziel eigentlich war? Also warum lag es für dich nicht so auf der Hand, wie für manche Außenstehende, zu sagen, naja klar, nächster Schritt, Vollzeitstreaming?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich damals sehr oft Leute gehört habe, die gemeint haben, hey, selbstständig, also das solltest du auf jeden Fall hauptberuflich machen und warum machst du das irgendwie nie versucht, dich irgendwie so als Influencerin oder Streamerin, sage ich jetzt mal, selbstständig zu machen? Und ich habe immer gesagt, dass ich das total anstrengend finde. Ich habe ja ganz normal bei Rocket Beans gearbeitet, also ganz normal einen Vollzeitjob gehabt. Und dann, als ich Feierabend hatte, habe ich ja gestreamt. Und ich fand das schon sehr anstrengend. Und es waren meistens so 3 Stunden am Tag und dann auch nicht immer jeden Tag, weil ich kann mir das jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, wenn man einen Vollzeitjob hat, dann abends nochmal zu streamen. Das zieht einem so viel Energie. Ja, und dementsprechend habe ich immer, wenn Leute gesagt haben, also warum machst du dich eigentlich nie bei einem Influencer-Management beworben? Habe ich gesagt, nee, das ist, also ganz ehrlich, ich habe da riesen Respekt vor allen Menschen, die das hauptberuflich machen und da jeden Tag live sind und gut drauf sein müssen für die ZuschauerInnen, nur damit sie sich damit die ZuschauerInnen dann vom Alltag abgelenkt sind, und dann gleichzeitig auch noch der ganze Kram, der da außenrum so stattfindet, Dinge planen, sich selbst promoten, sowas, finde ich absolut anstrengend. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich das jetzt so machen kann. Es macht mir auch Spaß, aber ich habe da immer noch Respekt vor und bin immer noch nicht der Meinung, dass ich da richtig angekommen bin.
Dieses Gefühl, nicht richtig angekommen zu sein, kannst du das erklären? Also woher kommt das oder an was denkst du, wenn du das sagst?
Ich glaube, das liegt daran, dass ich halt auch sehe, wie andere Content-Creator arbeiten. Und ich würde sagen, dass ich das alles noch ein bisschen lockerer nehme. Ich sehe ja, wie meine KollegInnen teilweise 8 bis 10 Stunden am Tag streamen und dann auch jeden Tag und vielleicht mal einen Tag in der Woche frei haben. Und dann nebenbei noch YouTube betreiben und 15 Stories auf Instagram posten am Tag, vielleicht sogar noch TikTok-Videos hochladen. Und ich glaube, ich komme so ein bisschen aus einer anderen Ecke, weil ich eben, als ich Rocket Beans verlassen habe, schon sehr überarbeitet war. Das war ja auch einer der Mitgründe, warum ich die Firma verlassen habe, dass ich wirklich so kurz vorm Burnout stand und da hatte ich nicht unbedingt vor, jetzt diesen klassischen Lifestyle zu haben wie andere Content-CreatorInnen, um mich dann direkt wieder zu überarbeiten, sondern mehr oder weniger auch zu genießen, dass ich jetzt so bestimmte Freiheiten habe und meine Zeit noch selbst einteilen kann und ungefähr auch entscheiden kann, was mache ich jetzt und was mache ich nicht.
Wie war es denn dann, als du dann so richtig diesen ja super spannenden Sprung gemacht hast, zu sagen, okay, ich werde jetzt offenbar doch etwas häufiger streamen, als ich es eigentlich vorgehabt habe in meiner Selbstständigkeit? War das, also ich stelle es mir, wenn ich versuche, mich da in dich hineinzuversetzen, auch ein bisschen gruselig vor, weil du hast ja gerade beschrieben, du hattest gewisse Bedenken, die sind ja auch, wenn ich das sagen darf, durchaus berechtigt, weil du hast schon gesagt, das ist wahnsinnig anstrengend für die Leute da draußen, so eine gewisse Entertainment-Leinwand zu sein, und na klar kann man auch den Leuten erzählen, oh, heute habe ich einen schlechten Tag, aber ich glaube, wenn man jeden Tag sagt, oh, heute habe ich einen schlechten Tag, ich glaube, dann wird das auf Dauer, oder fürchte ich, nicht gut funktionieren, das heißt, man muss so eine grundgute Laune, glaube ich, schon so mitbringen oder eine Grundresponsivität. Wie war das für dich? Bist du da mit so einem ein bisschen gruseliges Schon-Gefühl reingestartet oder wie hat sich das damals angefühlt?
Ja, gruselig war es auf jeden Fall. Also am Anfang war es sehr spannend, weil ja, es lief eigentlich alles gut. Die Agentur hatte auch dann direkt Partnerschaften mir verschafft und Placements, und die haben sich auch sehr organisch für mich angefühlt. Und Ja, dann kam halt der Punkt, wo ich dann die Steuer zahlen musste. Und
oh Gottes Willen.
Das kennst du ja wahrscheinlich auch sehr gut. Und dann denkst du, ja. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, oh ja, läuft ja ganz gut, ist ja gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Und dann
sehr gut.
Ja. Und das ist eigentlich eher so die Sache, die einem so Angst macht. Okay, wie lange kann ich das eigentlich machen? Wobei ich, wie ich schon sagte, bin das alles, würde ich auch immer noch sagen, gehe ich das alles ein bisschen lockerer an, weil ich immer den Gedanken hatte, hey, wenn es nicht klappt, dann arbeite ich wieder irgendwo Vollzeit. Und ich mache mir da ehrlich gesagt auch keine Sorgen, weil ich schon so viel in meinem Leben gemacht habe, mein Lebenslauf, würde ich mal bezeichnen, auch sehr, sehr gut ist, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen mache, dass ich nichts finden würde.
Ja. Das stimmt übrigens vollkommen mit dem Lebenslauf. Ich habe hier dieses Dokument, das ist mehrseitig, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir eine Übersicht zu verschaffen. Also was du schon wo überall gemacht hast. Wir werden heute auch bestimmt nur zu dem Bruchteil reinschauen können. Aber also ich sehe total, was du meinst. Ich muss noch mal kurz nachfragen mit diesem Punkt, dass du gemeint hast. Du könntest auch also als Notfallplan oder wenn es eben dann so sein soll, auch na klar wieder in die volle Berufstätigkeit wieder einstreten. Also einen klassischen festangestellten Job in Vollzeit. Ich muss nochmal nachfragen, ist das wirklich so? Also ich muss, also Hintergrund meiner Frage ist, ich persönlich bin jetzt seit, oh Gott, 2017 selbstständig und ich kann es mir mittlerweile wirklich kaum noch, also schwerlich vorstellen, diese Freiheit, die ich jetzt trotz allem Angst und Albträume wegen Finanzamt und Co. habe, einzutauschen wieder gegen diese Verpflichtungen und die Aufgabenkataloge, die man in einer klassischen Festanstellung hat. Für dich aber, ich frage jetzt nochmal, ist es aber ein bisschen leichter, wie es scheint. Also du scheinst dich da wieder etwas freier davon lösen zu können, wenn es denn sein muss.
Es kommt natürlich immer auf den Arbeitgeber an und wie da die Arbeitsstrukturen sind. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Festanstellungen. Ich finde das super. Ich arbeite sehr gerne mit Leuten zusammen. Ich mache das ja auch nebenbei ja noch. Zum Beispiel arbeite ich ja auch für den WDR aktuell. Mhm. Und ich mag das super gerne, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und kann mir das auch regelmäßiger vorstellen, einfach KollegInnen zu haben, dann irgendeine Vorstellung, man arbeitet daran und dann wird die auf dem Bildschirm verwirklicht und danach sind wir alle glücklich, dass das funktioniert hat. Und dann geht's ans nächste Projekt. Das finde ich super. Aber wie gesagt, kommt immer auf den Arbeitgeber an. Es gibt halt dann einfach immer noch zu viele Probleme in der heutigen Zeit, die Arbeitgeber haben. Was Wertschätzung angeht oder Überstundenbezahlung und sowas. Dementsprechend, ja, ist es halt immer situationsabhängig.
Wir werden jetzt, also am liebsten würde ich jetzt eintauchen in deine Biografie, weil da so viele spannende Punkte sind. Ich muss einfach nachfragen. Vorher aber nochmal so eine grundlegende Frage, weil ich nicht weiß, wann sie besser passt als jetzt. Du bist ja jetzt, ich sage einfach mal offiziell, oder wirst du zumindest beschrieben offiziell als Influencerin. Das ist wahrscheinlich so die Kategorie, in der viele Menschen dich abgespeichert haben durch deine Arbeit auf Twitch. Fühlt sich das gut an? Weil ich kenne auch viele Leute, die fühlen sich nicht so wohl mit dem Begriff selbst. Andere finden das fantastisch. Wo ordnest du dich denn da ein?
Ja, also an sich mag ich den Begriff nicht so. Mhm. Also der Begriff, wenn man so den Kern rausnimmt, ergibt schon Sinn. Es passiert oft, dass ich ein Spiel spiele und dann am nächsten Tag schreiben Leute in den Chat, oh, ich fand das so interessant, habe ich mir auch gekauft. Und in dem Sinne habe ich die Leute ja schon irgendwie beeinflusst. Nicht, weil ich gesagt habe, kauft euch das, sondern weil ich irgendwie Spaß daran hatte und es halt abgefärbt. Aber für mich hat es immer so einen bitteren Beigeschmack, wenn das so klingt, als würde man sonst nichts können.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, deswegen frage ich nämlich. Und dann wiederum auf der anderen Seite, Influencer, Influencerinnen, was die natürlich trotzdem an Arbeit leisten müssen, auch allein die Organisation und das ganze System, das dahinter steckt, das ist schon wieder eine beeindruckende Sache für sich. Aber viele stehen eben diesem Begriff so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Deswegen fragte ich mich, wie du dem so gegenüberstehst. Ich hatte auch, also jetzt, das ist jetzt ein Vergleich, der passt hinten und vorne nicht, aber in der Mitte so ein kleines bisschen. Ich hatte vor vielen Jahren gefühlt, stand ich an einem Wegpunkt, da habe ich auf, oh Gott, ich habe das schon tausendmal hier erzählt, ich mache es nur ganz kurz, da hatte ich auf YouTube eine Show, sage ich mal, eine Show, die hieß Ethanol-Show und die drehte sich darum, dass ich Fragen einer Sendung spontan beantworte so, was mir gerade einfällt. Das klingt wahnsinnig langweilig, aber der Witz war dabei, dass ich im Laufe des Videos zunehmend, also immer mehr tiefer in das hochprozentige Glas geschaut habe. Auch das klingt nicht sonderlich interessant, aber das Endergebnis war plötzlich eines, was für meine Verhältnisse wahnsinnig erfolgreich war. Die erste Ethanol-Show auf meinem 12-Abonnenten-YouTube-Kanal hatte über Nacht quasi über 1000 Zugriffe und das war so gruselig, dass ich erstmal das Video privat gestellt habe und überlegt habe, okay, alles klar, das ist jetzt wohl der Punkt. Ich muss mich entscheiden, werde ich jetzt YouTuber oder gehe ich weiter den Weg des Journalisten? Und um das Ganze vielleicht auf eine etwas noch ernstere Ebene zu heben, das war immer so ein Konflikt, den ich ganz lange mit mir rumgetragen habe, diese Überlegung, okay, wie viel Entertainment darf denn im Journalismus stecken, um trotzdem noch ernst genommen zu werden und wo zieht man die Grenze? Hast du dir jemals selber solche ähnlichen Fragen gestellt? Ich meine, dein Lebensweg ist ein anderer als meiner, aber hattest du auch mal so Fragen? Also gibt es ein, weiß ich nicht, ein öffentliches Bild von dir, was du unbedingt bewahren willst und was dir wichtig ist, was du aufrechterhalten willst?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich das Gefühl habe, dass du könntest unterschiedliche Menschen fragen und jeder hat ein anderes Bild von mir, je nachdem, wann die mich kennengelernt haben. Für manche bin ich Chiara, die im E-Sport war oder irgendwie noch im E-Sport ist und kompetitiv ist. Für andere bin ich Chiara, die Videospielredakteurin. Oder halt einfach Chiara, die vor der Kamera Blödsinn macht. Und ich finde, ich bin alles davon. Das ist eigentlich möchte ich keinen Teil davon verlieren. Also ich bin da mit allem total cool.
Dann nehme ich jetzt einmal mal das Stichwort, das du fallen gelassen hast und das hier mit dir verbunden auch sowas von im Mittelpunkt des Raumes steht, und zwar die Sache mit dem E-Sport. Ich habe mich durchgearbeitet, soweit ich konnte, durch deinen Lebenslauf und was du so gemacht hast, und E-Sport ist ja also wirklich das, ein roter Faden in deinem Leben. Ich habe Stationen entdeckt, wie zum Beispiel deine Arbeit als Chefredakteurin der E-Sports-News-Seite Dexerto, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Deserto, früher wurde es mit C geschrieben, aber aus rechtlichen Gründen mussten wir das mit einem X jetzt schreiben.
Dann war ja jetzt alles falsch. Deserto, genau, da warst du 3 Jahre lang Chefredakteurin, dann warst du von 2016 bis 2018 Content Managerin für die ESL-Meisterschaftswebseite, dann hast du natürlich selber auch kompetitiv gespielt. Ich frage erstmal ganz groß, warum diese große Liebe zum E-Sport? Wie bist du in diese Welt überhaupt hineingeraten?
Wow, okay, das ist viel. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe, glaube ich, also Leute, die mich kennen die Geschichte, dass ich früher gar keine Videospiele spielen durfte, weil ich nicht gut in der Schule war und man wollte es nicht noch verschlimmern, indem man mir Zugang zu Unterhaltung gibt. aber irgendwann mal habe ich eine Xbox 360 bekommen, weil ich es mir zu Weihnachten gewünscht habe, und da konnte man ja dann auch online spielen. Und als ich versuche es so schnell wie möglich zusammenzufassen. Und
also um Gottes Willen, du musst um 14 Uhr gehen, aber wir können ja vielleicht auch den Stream parallel einfach anmachen und sagst den Leuten, Moment hier, ich brauche noch ganz kurz für meinen Lebensweg.
das bekomme ich schon hin. Genau, okay. Und als ich dann online gespielt habe, habe ich direkt Leute kennengelernt über Xbox. Damals war es Burnout Revenge und Perfect Dark Zero, was ich online gespielt habe.
Wie alt warst du da? Ganz kurz, um das einzuordnen.
Oh, wann kam denn Perfect Dark Zero raus?
Um Gottes Willen, ich google das.
Ja, google es nebenbei. Bin auf jeden Fall 92 geboren, dann kannst du es ja ausrechnen.
Es kam raus 2005.
Okay, dann war ich da 13.
Wow.
Ja, und dann, als ich dort Leute kennengelernt habe, habe ich auch schon die ersten getroffen, die so Clan-Tags hatten. Greeks of God, glaube ich, hießen die. Also GOG war dann ihr Clan-Tag. Und die haben mir dann von der CSL erzählt, die Console Sports League, die früher von der ESL, also der Electronic Sports League, gegründet wurde, damit halt KonsolenspielerInnen ihre eigene Liga-Plattform haben, weil bei der ESL ja hauptsächlich PC stattfindet. Und ja, dann zu Halo und Call of Duty bin ich so in die Clan-Szene, sage ich mal, reingerutscht und in E-Sport. Und dadurch, dass ich selbst nicht so viel spielen durfte, wollte ich eben anderweitig noch mit der Szene zu tun haben und habe mich eben engagiert und war dann bei der CSL auch Co-Master League Admin für Call of Duty. Das bedeutet, dass ich dann da Tickets bearbeitet habe, wenn Leute sich gestritten haben, weil irgendein Match nicht gut vonstatten gegangen ist.
Oh, sehr gut, ja.
Oder ich habe halt News geschrieben zu kommenden Turnieren, beziehungsweise die dann auch mitgeplant und dann quasi auch beaufsichtigt. Und das hat sich so durchgezogen, einfach dieser es war so eine Notlage, okay, ich darf irgendwie nur am Wochenende spielen oder so. Deswegen versuche ich unter der Woche mich anderweitig noch mit dem Thema zu beschäftigen, einfach nur, damit ich da Kontakt zu dem habe, was ich liebe.
Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, was dich da zu Beginn zumindest vor allem fasziniert hat, war dieses Gefühl, okay, da sind auch noch andere Leute, die machen das Gleiche wie ich, mega geil.
Genau, und ich war halt auch unfassbar gut in Call of Duty, deswegen.
Ja, das ist nämlich jetzt der nächste Punkt gewesen, weil, sehr gut, das wollte ich nämlich fragen. Das kommt ja natürlich noch oben drauf, weil du hast ja dann auch selber kompetitiv Call of Duty und Co. gespielt. Was ist, also, wie war das? Wie stelle ich mir das vor? Sitzt man da, also, oder lass es mich anders sagen. Also, ich spiele ja auch Call of Duty und auch schon lange, seit es das Franchise quasi gibt. Und ich würde von mir behaupten, okay, ich kann das schon und es funktioniert schon gut und ich bin da jetzt auch nicht schlecht. Aber ich hatte noch nie den Moment, wo ich vorm Fernseher saß und auf meinen Controller guckte und dann in den Spiegel und in meine Augen und sagte, Dom, du musst raus in die Welt. Du musst der Beste der ganzen Welt werden und in die Liga. Und was weiß denn ich? Ich hatte diesen Moment nie. Wann war denn der Moment bei dir?
Das kam eigentlich schon recht früh, als ich eben darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es die CSL gibt. Da gab es so Ladders, also das heißt, es war einfach eine riesige Tabelle mit lauter Leuten aus Deutschland beispielsweise, die dann sich gegeneinander herausfordern können. Und wenn du gewinnst, steigst du eben in dieser Ladder auf und wenn du verlierst, dann steigst du ab. Und dann gibt es auch teilweise die Regel, dass Leute, die unmittelbar irgendwie, weiß ich nicht, ein oder zwei Plätze über oder unter dir stehen, da darfst du die Anfrage quasi nicht ablehnen, sonst kriegst du Minuspunkte, weil sonst könntest du ja als erster Platz auch einfach sagen, ich nehme gar keine Herausforderungen mehr an. Mhm. Und ja, dann dachte ich mir, komm, meldest du dich da einfach mal an. Und das lief auch für mich sehr gut. Und ich weiß nicht, ob es zu COD4 war, da glaube ich, war es für mich so semi-okay. Das war auch, glaube ich, gegen Ende von Call of Duty 4. Aber zu Call of Duty 5 dann war ich schon in Deutschland in den Top 10. Und die Leute haben dann auch am Anfang mal gedacht, weil es zu der Zeit auch kaum Frauen gab, ja komm, die forten mir jetzt heraus, das ist ja easy, dann kriege ich super einfach einen Punkt und steige auf. Und dann waren die halt dann auch manchmal total freudig überrascht, dass ich so gut spiele und manche natürlich nicht. Ja, dadurch hat man Kontakte geknüpft, dann selber ein Team gebildet und ja, dann kam so ein Ball ins Rollen.
Was war denn in dieser E-Sport-Karriere rückblickend für dich so das wichtigste und größte und ja, das wichtigste und größte Turnier oder Match oder Spiel, bei dem du mitgemacht hast? Was war der Höhepunkt?
Da muss ich nochmal auch kurz erwähnen, dass das ja auch alles so die Anfangszeit war von Call of Duty. Ja. Und die deutsche Szene war zu dem Zeitpunkt auch noch recht klein. Das heißt, man hat ja auch nicht um Preisgelder gespielt, sondern dann irgendwie Headsets oder eine Premium-Mitgliedschaft in der CSL, damit man dann deine Awards sehen kann, welche Turniere du gewonnen hast. So, das waren dann irgendwie so kleine Grafiken. Denn wahrscheinlich jetzt so NFTs, könnte ich mir vorstellen. ja, und bei mir ist eine gute Frage. Also ich habe ja dann auch sehr viel im Team gespielt. Und es war auch weniger, dass wir das Turnier jetzt gewonnen haben, sondern dass wir so ein bisschen Unruhe gebracht haben in bestehende Strukturen. Teams, die dachten, okay, das wird jetzt einfach gegen die. Da habe ich einfach so ganz spontan ein Team gegründet. Wir sind Piraten und bei so einer Championship mitgemacht. Und wir haben vielleicht nicht jedes Match gewonnen, aber wir haben einige Leute sehr, sehr nervös gemacht. Und das hat mir schon am meisten Spaß gemacht, einfach Leute so aus dieser sicheren Position rauszukitzeln, dass sie dann doch ein bisschen nervöser werden.
Mhm. Heute bist du ja, also ich, hoffentlich habe ich da keine grundlegenden Informationen verpasst bei der Recherche, aber heute bist du ja nicht mehr aktiv in der Welt des E-Sports unterwegs als Teil des Teams oder sowas. Warum eigentlich nicht?
Das hat mehrere Gründe. Also ich habe früher hauptsächlich in Teams gespielt, wo nur Männer waren. Weiß ich nicht, hat sich einfach so entwickelt, gab es auch nicht so viele Frauen. Und dann gab es ja auch den Punkt, wo ich dann quasi Team-Captain der deutschen Nationalmannschaft war, der Frauen. Und das war auch alles irgendwie ganz okay. Aber ich habe halt auch gemerkt, zumindest früher, ich kann wirklich nur für früher sprechen, dass man dann überlegt hat, okay, was kann ich denn damit noch großartig erreichen? Also die Leute, mit denen ich sonst immer gespielt habe, haben dann immer aufgehört. Dann hatte ich neben meiner spielerischen Laufbahn halt selbst auch noch redaktionell viel gemacht. Da hatte ich dann auch schon für Deserto geschrieben oder halt für andere Foren, Xbox Live Forum beispielsweise, habe ich also Xbox News geschrieben oder Videospiel News. Und ich hatte immer mehrere Eisen im Feuer, sag ich mal. Und ja, ich wollte eigentlich schon viel früher aufhören, weil ich halt auch gemerkt habe, dass, und das klingt ja echt komisch, aber ich habe halt schon mit so 20 gemerkt, es ist manchmal echt schwierig, dann noch mit den Leuten mitzuhalten, weil sich auch die Szene so ein bisschen entwickelt hat. In Deutschland haben wir zum Beispiel früher nur Search and Destroy gespielt. Und das kam dann erst später, dass man dann mehrere Modi mit eingebaut hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt aber auch Domination und Cardpoint, und dann gab es ja noch Uplink und sowas. Und das war in Deutschland komplett neu, aber in anderen Ländern nicht. Das wurde dann auch alles zu dem Zeitpunkt dann auch internationaler, wodurch es nochmal schwieriger war, mitzuhalten. Wir in Deutschland haben sogar noch diesen Modus, dass man mehrere Game-Modi spielt und nicht nur Search and Destroy Random Gen genannt. Und ich war dann auch kurzzeitig in so einem Team aus England, habe ich mitgespielt, und dann habe ich das immer Random Gen genannt und die, wir spielen ganz normal competitive, was meinst du? Ja, aber ich habe auch früher immer gesagt, und das soll jetzt wirklich, soll keiner falsch verstehen, ich möchte ungern in einem Team spielen, wo nur Frauen sind. Das liegt nicht an den Frauen, sondern das liegt an den Organisationen, die dann meistens das einfach nur vermarktet haben. Oh, wir haben ein Frauenteam, und ich habe mich da nicht ernst genommen gefühlt. Aber ich habe dann auch gleichzeitig gemerkt, okay, du hast eh nicht so viel Zeit zu trainieren. Du machst jetzt doch irgendwie viel mehr Sachen redaktionell und ist jetzt auch für Deserto tätig, und damit habe ich auch dann noch Geld verdient. Komm, ist egal. Dann wirst du Teil eines Female Teams. Kann man immer noch competitive spielen und dann auch mit Freundinnen, die kannte ich ja auch alle sehr gut, die da das Team gegründet haben. Und es war so ein Prozess, wo es halt einfach immer weniger wurde, die Prioritäten waren anders und man hat einfach generell gemerkt, so an sich wird man die Zeit nicht mehr finden, um auf dem höchsten Niveau spielen zu können. Weshalb man dann nach und nach einfach dann aufgehört hat. Aber es ist auf jeden Fall ein schwieriger Prozess, dieses Kompetitive aus einem rauszuholen. Dementsprechend ist es nicht von einem Tag auf den anderen passiert.
Trauerst du dieser Zeit noch nach, oder ist das wirklich so, okay, alles genauso gelaufen, wie es hätte idealerweise laufen sollen? Du bist da rausgegangen, hast was anderes gemacht, all good.
Also es war eine schöne Zeit. Manche würde ich gerne wissen. So, ich würde gerne mein jetziges Ich mal gegen mein altes Ich spielen lassen, um zu wissen, wie der Skillunterschied ist.
Sehr gut.
Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber grundsätzlich bin ich total zufrieden mit meiner Entscheidung. Also klar, Call of Duty kann vielleicht jetzt nicht mit einem Counter-Strike oder so mithalten, aber es ist ja trotzdem immer professioneller geworden, aber auch schon teilweise so professionell, dass der Einstieg da rein sehr, sehr schwierig ist, mit gefranchiseden Ligen, wo du Geld zahlen musst, um einen Spot da zu bekommen, wie halt in League of Legends. Und dementsprechend, glaube ich, bin ich da, wo ich bin, wahrscheinlich besser geraten.
Jetzt hast du ja spannenderweise ja wirklich, also die komplette Vertikalität dieser Branche mal durchlaufen, also als angefangen quasi als talentierte Spielerin und dann schließlich Kapitänin der Frauennationalmannschaft. Wie hast du so rückblickend diese E-Sport-Szene eigentlich so wahrgenommen? Also war das eine Welt, in der du dich wohlgefühlt hast? Ich habe dazu gar keine Einblicke. Ich habe selber mal, und auch da wieder, also jetzt ist es ähnlich wie mit der YouTuber-Karriere vorhin als Vergleich. Das stimmt nur in der Mitte so ein bisschen als Vergleich, aber trotzdem ganz kurz. Ich habe Anfang der 2000er kompetitiv Age of Mythology gespielt. Und das ist ja, also wir sind in einer ganz anderen Welt. Echtzeitstrategie. Gefühlt waren da alle. Also so relaxed habe ich noch nie Menschen kennengelernt wie auf diesen Turnieren, die ich da hatte mit meinem Clan gegen andere Clans. Da habe ich also nie ein böses Wort gelesen und die Leute waren, es ist unglaublich, wie lieb da alle zu einem waren. Also auch in den verbissensten Matches, vielleicht hatte ich auch einfach Glück, aber die Szene war super angenehm, geradezu familiär, würde ich sagen. Bei Call of Duty hat man ja gewisse Klischees und Vorurteile und so im Kopf. Wie war es denn aber jetzt wirklich? Wie war es denn da für dich als Profi unterwegs zu sein?
Also früher, so ganz am Anfang, habe ich mich auch total wohl gefühlt. Die waren noch alle nett. Ja. Ich habe wirklich sehr wenig Erfahrung auch gemacht, dass Leute mich jetzt irgendwie beleidigt haben. Mhm. Sondern die meisten haben sich eigentlich echt so auch so drüber gefreut. Ich muss natürlich ja diese Perspektive auch noch mit einfließen lassen. Als Frau ist es ja auch nicht immer einfach in der Gaming-Branche. Mhm. Dazu zählt halt E-Sport auch. Ich bin einer der wenigen Menschen, die da glücklicherweise nicht so schlimme Erfahrungen gemacht hat, sondern ich hatte den Eindruck, und das war immer so meine Lebensdevise, naja, wenn du zeigst, dass du spielen kannst, ist alles cool, dann respektieren dich die Leute, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, aber die hat halt nicht jeder. Als sich aber dann die Szene auch ein bisschen vergrößert hat und alles internationaler wurde und dann kam auch nochmal ein großer Schwall an neuer Menschen, die eben kompetitiv gespielt haben, da hat sich dann schon alles so in gewisse Drama-Richtungen entwickelt. Klar gab es auch.
Echt?
Ja, es gab natürlich auch Leute, mit denen man total gut kann und mit denen man gut reden kann, aber untereinander, und ich glaube, es ist aber in jedem E-Sport-Spiel so, gibt es dann auch mal Beef oder ein Team trennt sich, weil man sich gestritten hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das bei deiner Recherche herausgefunden hast, aber ich habe für ein paar Monate, waren wirklich nicht viel, habe ich ein Call of Duty-Team gemanagt. Und das, was die teilweise für Probleme haben, so Dinge, die man echt... Ganz ehrlich, so Dinge, die man super einfach lösen könnte, wenn man ganz offen miteinander reden würde, musste ich für sie regeln. Und auch einfach mal die Tatsache, dass man, ich weiß nicht, ob viele Leute immer noch dieses Problem haben, aber vielleicht ist es für euch auch eine Lebensweisheit. Wenn jemand für irgendein Problem hervorruft, dann bringt es absolut nichts zu sagen, hey, du bist schuld, sondern das, was viel produktiver ist, ist zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Problem, lass uns mal gemeinsam nach einer Lösung suchen und nicht mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Und auch das, diesen Spielern beizubringen, hat auch so viel gebracht. Ich habe so schnell Drama immer lösen können, einfach nur, indem ich denen gesagt habe, okay, ja, dann ist das jetzt vielleicht so passiert, aber lass mal nach einer Lösung suchen.
Aber hat auch nur ein paar Monate ausgehalten, ne? Also...
Also, nee, du hast dann auch genug gehabt, oder? Ich habe tatsächlich ein Jobangebot bekommen von Rocket Beans, beziehungsweise ich bin dann nach Hamburg eingeladen.
Da schließt sich der Kreis. Sehr gut. Ach, spannend. Also auch das muss ich fragen, weil es mich auch einfach interessiert, auch diese Funktion als Managerin quasi eines Teams ist jetzt nichts, wo du sagst, ach Mensch, also schade, dass mir die Zusage bei Rocket Beans dazwischen gekommen ist, dem wäre ich schon gerne näher weitergegangen. Also klingt so wie nach einer spannenden Erfahrung, hat man mal gemacht, aber jetzt auch wieder gut.
Genau, ja, wie eingangs erwähnt, ich wollte immer schon viele Dinge ausprobieren, ist heute nicht anders, dann mache ich das halt mal und... Hört mir so meine Meinung. Und nein, das ist nichts, was ich unbedingt machen möchte. Auch großen Respekt an alle Influencer-Manager. Das ist nämlich, glaube ich, so ähnlich bei manchen. Also jetzt nicht, dass es Beef gibt, sondern auch einfach, weiß ich nicht, Leute mal an Dinge erinnern müssen oder so.
Apropos viele Dinge ausprobieren und Eisen im Feuer und so weiter, da gibt's ja noch einen Teil deines früheren Lebens, sage ich mal, der auch noch durchaus relevant ist, also und zumindest hochspannend, und zwar, du hast ja studiert. Und zwar was ganz Spannendes. Ich habe gelesen, Sprache und Kommunikation in Marburg, und du warst Fremdsprache, oh Gott, jetzt muss ich mich aufrecht hinsetzen, um das auszusprechen, Fremdsprachenkorrespondentin. Oh Gott, du hast den Fremdsprachenkorrespondentin. Fremdsprachenkorrespondentenabschluss der Euroschule Bamberg. Mein Gott, was ist denn da los? Was hat's denn damit auf sich?
Also im Grunde genommen war alles mehr oder weniger Mittel zum Zweck, weil ich habe ja gesagt, ich war nicht so gut in der Schule, deswegen war ich in der Hauptschule. Und dann war eigentlich alles, was danach kam, einfach nur Ziel, damit ich studieren kann. Also bin ich dann, ich weiß nicht, ich glaube in der 7. Klasse oder 6. Klasse, bin ich dann auf die Wirtschaftsschule gegangen, wo man sowas Ähnliches hat wie so ein Realschulabschluss, also die mittlere Reife. Ja. Und da hast du halt so Fachbereiche und meiner war halt Wirtschaft, deswegen hatte ich Rechnungswesen und BWL. Und dann war eigentlich der schlauste Weg, eine Ausbildung zu machen, weil ich dann nach der Ausbildung eben auf die Berufsoberschule gehen kann, um mein Abi nachzuholen. Also bin ich eben zu der Euroschule gegangen und habe meine Ausbildung gemacht als Fremdsprachenkorrespondentin, was ohnehin ja trotzdem, Sprachen sind immer hilfreich. Zu dem Zeitpunkt war auch nicht sicher, ob ich ja was Richtung Gaming mache. Hätte ja auch sein können, dass ich Industriekauffrau werde oder Dolmetscherin. Das war nämlich auch ein Fach, was wir eben gedolmetscht haben. Geschäftsbriefe geschrieben, Spanisch, Englisch und Texte übersetzt und so. Ich hätte an sich auch noch ein Jahr länger da machen können. Dann hätte ich, glaube ich, sogar ein Fachabi gehabt. Aber das habe ich lieber gelassen. Dann wäre simultan Dolmetschen hinzugekommen, was glaube ich sehr, sehr schwer ist. Und gleichzeitig war es uns verboten, bei Übersetzungen, wenn wir Text übersetzen, ein Wörterbuch zu nutzen. Ich weiß nicht warum, weil man, glaube ich, echt nicht von Menschen erwarten kann, dass man alle Wörter dieser Welt kennt, in allen Sprachen. Ja. Das heißt, wenn du da bei der Prüfung einfach die Wörter nicht kanntest, dann bist du halt durchgefallen und die Jahresnote war egal. Weiß nicht, ob das mein heute Gott. Noch so ist. Ja, dementsprechend war mir das zu riskant und bin eben zur Berufsoberschule gegangen und habe dann mein Abi nachgeholt, auch mit den Fächern BWL und Rechnungswesen hatten wir da auch. Ja, das hat die Frage beantwortet, oder?
Ich frage mich noch, während du das erzählst und vor allem während du das so unaufgeregt erzählst, das war dann wohl also kein Leidenschaftsstudium oder etwa doch? Also dieser Weg rein in die Fremdsprachenkorrespondenz und all dem, was dazugehört, war das ein Leidenschaftsweg oder war das so ein, ja, kann nicht schaden mit den Sprachen?
Also es war auch ein Vorschlag von meiner Mutter, also da selber kam ich nicht drauf. Meine Schwester war auch.
Ein Vorschlag, wenn ich fragen darf, oder ein mach mal jetzt?
Sagen wir mal, ich war wahrscheinlich eher ein mach mal jetzt, weil ich mich um nichts gekümmert habe. Also ich war da,
okay, verstehe, ja.
Ich war als Kind, Jugendliche immer so, ja, wird schon werden. Und habe immer alles bis zum letzten Augenblick hinaus gezögert. Und dementsprechend ist ja auch gut, dass sie sich drum gekümmert hat, weil sie wusste, ich würde es nicht tun. Und manchmal hat man ja auch gar nicht so richtig im Blick, was es noch für Wege gibt, um an Abitur zu kommen und dann ans Studium. Ja, und dementsprechend, mir hat die Ausbildung auch Spaß gemacht. Die Leute waren cool, der Unterricht war jetzt nicht immer spannend, aber man hatte viele Freiheiten. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil es ja eine schöne Ausbildung war. Vor allem ist ja auch nur eine schulische Ausbildung. Du musst ja nicht irgendwie in einen Betrieb gehen und jetzt Dolmetschen.
Ja, genau. Ja. Ja. Und von hier aus, würde ich wieder so machen, sind wir quasi wieder in der Gegenwart nochmal bei deiner, vor allem Streaming-Arbeit. Wie ist es denn jetzt so? Also jetzt machst du das ja jetzt schon eine ganze Weile. Du hast diese Welt jetzt schon etwas besser kennengelernt. Wie fühlt sich das alles so an? Ist das was, wo du sagst, boah, also ich glaube, ich habe mich den Nagel auf den Kopf getroffen. Die nächsten 80 Jahre plus, das wird mein Ding. Oder ist da auch sowas, wo du merkst, okay, das ist jetzt ein Kapitel meines Lebens, aber das nächste, das wird nochmal auf anderen Seiten geschrieben.
Also ich kann mir grundsätzlich nie vorstellen, irgendetwas 80 Jahre lang zu machen.
Ja, okay, wir können aber 70. Also wenn es an der Zahl hängt, die lässt sich runterdrehen.
Nein, die Vorstellung alleine irgendwie etwas 10 Jahre vielleicht auch schon zu machen, es fällt mir halt sehr schwer. Ich plane auch nie so weit voraus, sondern wenn es kommt, wie es kommt. So ist mein Gedanke. Also wenn ich jetzt dieses Jahr feststellen würde, okay, jetzt finanziell klappt das nicht so richtig, das hauptberuflich zu machen, dann bewerbe ich mich jetzt. Und ich glaube, viele Leute, ich nehme jetzt mal als Beispiel Bonschwa, weil ja kürzlich auch ein Video kam, wo sie nochmal drüber sprachen, dass sie teilweise wirklich jedes Jahr nicht wissen, ob sie das jetzt nochmal weitermachen können. Gilt für mich genauso. Ich weiß es eben nicht. Und das ist auch erstmal okay. Die einzige Angst ist halt eher, wie ich schon sagte, ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich nichts finden würde. Die einzige Angst ist eher, dass ich nicht das finde, was zu mir passt. Und ich dann vielleicht bei einem Arbeitgeber lande, wo ich halt nicht gut behandelt werde oder so. Aber ja, um die Frage zu beantworten, kann mir jetzt nicht vorstellen, das 10 Jahre zu machen. Auch wenn es Spaß macht,
Vielleicht,
aber
ja.
ja.
Ich wollte nur noch mal, vielleicht noch mal, um noch mal mehr so in das Detail reinzugehen, weil, also du hast die Frage natürlich beantwortet, aber noch mal so im Detail würde mich jetzt interessieren, vielleicht um das noch mal zu schärfen. Jetzt im Anschluss beginnt ja quasi ein Stream von dir. Und wie lange wird der gehen, so voraussichtlich, so etwa?
Bis 20 Uhr, also 6 Stunden, würde ich jetzt mal
Wow.
sagen. Das ist einer der
Okay, also
längeren
6 Stunden.
Streams, ja.
Okay, also 6 Stunden Stream, der jetzt heute Nachmittag beginnt. Was ist denn so ein, ich sage mal, Worst Case, auf den du jetzt gar keinen Bock hättest? Also wo du sagst, okay, wenn das passiert, das sind genau die Momente bei deiner Arbeit als Streamerin, die nerven einfach am meisten, vor denen hast du am meisten Angst. Nenn es, wie du möchtest. Was ist so das, wo du sagst, boah, also das, auf das könnte ich auch verzichten?
Das ist aber ein allgemeines Internetproblem, dieses penetrante Dinge falsch verstehen wollen und unnötige Diskussion, weil man eben Dinge falsch verstehen möchte, darauf kann ich halt verzichten. Also es ist schon etwas, was mich manchmal so mitnimmt oder worauf ja ich einfach meistens auch keine Lust habe, ist, dass man irgendwas twittert. Twitter ist natürlich wieder vielleicht nicht das beste Beispiel, weil Twitter ohnehin aktuell sehr toxisch ist. Und schon kommen Leute und meinen da irgendwie noch was antworten zu müssen, was nichts mit dem Thema zu tun hat, weil man glaubt, aus zwischen den Zeilen irgendwas entdeckt zu haben. Und dann denke ich mir, Mann, dann schreib halt bitte einfach gar nichts, weil oder geh wieder zur Schule. Wie kann man denn, in der Schule hat man doch Deutschunterricht und wie man Texte bearbeitet und Erörterungen. Warum kennen das die Leute nicht mehr? Und das ist etwas, also ich habe auch immer gesagt, wenn ich jetzt nicht einen Shop machen würde, wo es wichtig ist, Social Media zu haben, wäre ich jetzt einfach eine Privatperson, die, was weiß ich, Tierärztin wäre oder sowas. Ich würde mir nie einen Social Media Account machen. Wozu?
Ja, ich war, oder man hätte so einen dieser ganz kleinen Accounts, der privat ist und wo nur 5 Leute in der Folgenliste sind. Das sind alles Leute, die man kennt, und das war's.
Ja, oder das, aber ich denke mir, und ich, die das beruflich macht, ich denke mir, warum soll ich jetzt ständig irgendwie fotografieren, was ich gerade tue? Das, also, und ich sage jetzt mal, ich werde schon auch zu Events eingeladen und selbst dann vergesse ich so, ach ja, stimmt, hätte ich ja mal dokumentieren können, aber ich will ja gerade eigentlich den Moment erleben und ich bin super schlecht in meinem Job, aber naja.
Es überträgt sich das auch manchmal auf den Chat. Also meine Frage geht in die Richtung. Und dann machen wir vielleicht sogar den dritten, nicht ganz passenden Vergleich dieser Aufnahme hier, in dem ich sage, ganz selten, manchmal streame ich auch. Und das sind für meine Verhältnisse Millionen von Menschen. In Wirklichkeit sind es zwischen 50 und 60, die mir da zuschauen. Ich kann es jedes Mal nicht glauben und freue mich sehr. Und dann gibt es aber auch manchmal Tage und Momente, da merke ich, boah, ich möchte gerade vor allem spielen und habe nicht großes Interesse daran, quasi wie eine Mailbox jede Nachricht im Chat direkt zu beantworten. Vor allem, wenn ich dann sehe, dass vielleicht manche Menschen sogar beleidigt reagieren, wenn ich nicht sofort reagiere und irgendwie das Spiel pausiere und mir große Gedanken mache. Jetzt ist das bei dir ja multipliziert mal millionenfach. Da sind ja so viele Leute in deinem Stream und schreiben und chatten. Denkst du dir dann auch manchmal, boah, also ich, wenn es ginge, würde ich jetzt auch den Chat einfach ausmachen und nur so spielen? Oder wo hört das auf, dieses Gefühl?
Also, so groß bin ich jetzt auch wieder nicht auf Twitch. Aber, also
also, ich in die Richtung gehen.
Es kommt immer aufs Spiel an. Also, ich habe eine echt gute Community, das sind alles liebe Menschen. Und es ist eine ganz normale Twitch-Dynamik, dass man dann auch mal einen Witz auf Kosten Streamers macht. Aber genauso geht es eben andersrum. Wenn ich jetzt aber ein From-Software-Game streame und Leute haben dieses Spiel schon gespielt, Backseat Gaming beispielsweise, kann ich einfach nicht gebrauchen. Top. Das ist sehr schlimm. Ja. Und ich kann auch teilweise nachvollziehen, dass man diesen Drang hat. Weil wenn ich irgendwem beim Dark Souls-Spielen zugucke, denke ich mir auch, Mann, das ist doch eigentlich so logisch. Aber dann blicke ich so zurück. Dann blicke ich so zurück, wie ich zum ersten Mal Dark Souls gespielt habe. Und das habe ich gestreamt. Ja. Und das kann sich immer noch jeder angucken. Es ist nicht logisch. Es ist, in dem Zeitpunkt hat man vielleicht auch mal einen Tunnelblick. Und dann muss man es als ZuschauerIn auch mal aushalten, dass die Streamer der Streamer, die Streamerin der Streamer das gerade halt nicht hinbekommt. Ja, genau. Das ist eigentlich eher so, dass größte Problem. Aber ich mag's mit dem Chat zu interagieren. Und das finde ich ja eigentlich der, einer der schönsten Dinge, die man auf Twitch hat. Klar gibt es mal so Ausreißer, dass, wo dann jemand vorbeikommt, der eigentlich sonst nie da ist, nur einen blöden Spruch rauszuhauen. Aber das juckt mich jetzt weniger, weil ich mir denke, okay, der Person war irgendwie langweilig, das hat keinen Einfluss auf mich. Einfach weg damit. Fertig.
Schön. Das ist wirklich, und keine Sorge, ich hab die Uhr im Blick, ich weiß quasi, dein Bus steht schon vor der Tür, aber ich will noch eins sagen, ich finde das so schön, dir so zuzuhören, du machst immer nach außen hin so diesen sehr, wie sagt man denn, Leaned-Back-Eindruck, so entspannt und einfach gute Zeit haben wollen. Und dieses Bedürfnis und diesen Eindruck, der hat sich, finde ich, jetzt in der zurückliegenden Stunde mit dir nochmal voll bestätigt. Also,
okay, ich dass dachte, dieser du sagst Wunsch was anderes. Nee, du bist ja richtig angespannt.
Keine Sorge. Nein, um Gottes Willen, nein. Also ich finde, man hört halt total schön raus, so, was dein Bedürfnis ist und was du dir erwünschst von dieser Streaming-Sache. Und so wie es aktuell klingt, in großen Teilen scheinst du das auch zu bekommen. Und das freut mich sehr.
Das freut mich auch. Also ich möchte natürlich auch keinen falschen Eindruck erwecken. Klar, gibt's auch gute und schlechte Tage, aber insgesamt macht mir Streamen sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, das kam jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit so rüber, dass mir das eigentlich keinen Spaß macht.
Nein,
es war super viel Spaß. Aber ich finde halt so in Maßen.
Ja. Nee, genau. Und wie gesagt, wenn man mal sieht, wie viel Arbeit da so reinfließt, dann kann man schon verstehen, dass man auch einfach mal Pause von braucht. Man braucht immer Pause, manchmal ist es auch einfach zu viel, aber das ist auch einfach nur menschlich. So. Und jetzt sind wir ganz solomonisch, philosophisch geendet mit diesem Gespräch hier, das ich wirklich sehr genossen habe. Ich freue mich wirklich doll, dass es jetzt geklappt hat und wir uns unterhalten konnten. Und ich wünsche dir einfach für den Stream, der jetzt quasi gleich folgt und den vielen weiteren, die in den nächsten maximal 10 Jahren noch kommen, auch ganz viel Spaß.
Danke dir, vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.
So, liebe Leute, das war mein Gespräch mit Chiara Hufnagel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, möchte ich euch ganz besonders doll drum drücken. Drum bitten. Das war ein sehr schwieriges Wort. Ich fange nochmal von vorne an. Also, ihr seid herzlich eingeladen. Okay, cool, nicht nur mit lieben Gedanken, sondern auch finanziell zu unterstützen. Ich weiß, es sind momentan schwierige Zeiten für uns alle, aber auch für Okay, cool. Es gibt einige Leute, die haben ihre Mitgliedschaft mittlerweile wieder beendet, weil wie mir zugetragen wurde, Stromrechnung natürlich steigen, auch sonstige Verpflegungskosten nicht unbedingt geringer geworden sind als noch vor einem Jahr. Verstehe ich alles vollkommen. Aber deswegen möchte ich vielleicht diejenigen mal unter euch ansprechen, die bisher OkCool vielleicht noch gar nicht unterstützt haben und sich denken, Mensch, es wäre mal an der Zeit. Dann seid ihr jetzt herzlich eingeladen, diese Unterstützung auch umzusetzen, und zwar auf Steady. Für knapp 5 € im Monat seid ihr schon dabei und bekommt jede Woche noch mehr coole Podcast-Formate von mir und meinen Gästen zugeschustert. Die drehen sich vor allem um die deutsche Spielebranche, aber nicht nur. Wir haben auch viele Formate, die sich drehen um Klassiker aus aller Herren Länder, die ich nachhole und mit Gästen bespreche. Meine Kollegin Lea und ich, wir schmökern in alten Videospielzeitschriften. Mit Rainer Siegel kaufe ich Spiele jeden Monat ein und spreche über unsere Einkaufslisten. Da passiert eine ganze Menge. Vielleicht wollt ihr euch das ja mal ansehen und einfach mal ausprobieren. Ihr würdet mich freuen. So, und damit entlasse ich euch in eine schöne neue Woche, wünsche euch nur das Allerbeste und dann hören wir uns ganz bald wieder.